Und dann kommt halt, wie das halt so beim Kippenholen ist, kommt einer herbei, kniet nieder und stellt ihnen eine Frage. Wer kennt es nicht?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web, mit unserem großartigen, vollbärtigen, allseits beliebten und völlig aufgeregten Simon.
Hallo Lukas, du siehst mal wieder aus wie der ehrliche Abe. Ich freue mich, ja. Auch dein total lustiges, zufriedenes Grinsen, als du diese Einleitung gesagt hast und dann auf mich gewartet hast, dass ich was Kluges sage. Und die Enttäuschung, leider, die dann kam, als ich den Mund aufgemacht habe, ist fantastisch.
Du kannst mein Lächeln sehen. Ich habe doch dieses riesige Mikrofon vor meinem Mund.
Ja, ich sehe so ein bisschen die Hälfte von deinem Gesicht. Du siehst jetzt ein bisschen aus wie der Glöckner.
Nee. Ah, okay.
Hier das Phantom.
Naja, du kannst ja auch an meinen Bartregungen quasi sehen, was mein Gesichtsausdruck sein müsste.
Ja, wenn er so ein bisschen zuckt, dann wirst du nervös.
Ja, ich bin auch nur ein klein wenig nervös, denn gerechnet von diesem Cast-Montag sind es noch 48 Stunden bis zu meiner Examensprüfung. Beziehungsweise von der Veröffentlichung des Casts an sind es genau 49 Stunden und 10 Minuten.
Dann bist du, dann hast du dein Examen.
Nee, ja, dann dann ist erstmal die Andacht mit der Bischöfin.
Oh, ist so anstrengend. Ja, was man so macht vor einer Prüfung, erstmal schön eine Andacht machen.
Jetzt ist
mal
doch schön.
Ruhig, ja.
Ja, ich habe das schon mal mitgemacht letztes Mal, als ich Gast war bei einer Prüfung. Ich fand das ganz cool.
Ja, aber was soll mir das denn jetzt bringen? Ich bin ja nicht da, um hier Kuschelclub zu machen. Ich will das Ding hinter mich springen und danach ich mich besaufen mit meinen Freunden.
Genau, aber das machst du halt nicht so schnell, weil meine erste Prüfung ist, glaube ich, irgendwie um 9 und die letzte ist, weiß ich nicht, 16 Uhr oder so. Also, weißt du, so mal schnell loslegen ist halt sowieso nicht. Von daher ist es ganz cool, dass man halt gemeinsam nochmal startet und irgendwie auch klar macht, dass das Ganze in einem gewissen Rahmen läuft, dass das zwar eine Prüfung ist, die weltlich total relevant ist, weil sie einem letztlich das Eintrittsticket in die spätere Berufswelt gibt, aber gleichzeitig auch Theologie mehr ist als nur Wissen und sich möglichst gut präsentieren. Ich finde das schon angemessen.
Ja, finde ich geil. Lukas, ich freue mich auch für dich. Das ist ja auch so eine ähnliche Pein, dieses Wind, ganze Studium. Nee, ja, aber es ist schon geil, dass du das denn auch alles hinter dir hast.
Die und dann FDP bist du offiziell des kompetent. Podcastings, ey.
Ja, aber weißt du was? Währenddessen du also dich in den letzten Atemzügen deines Studiums befindest,
man kann's
in 72
zählen,
Stunden ungefähr beginnt mein dreiwöchiger Urlaub.
Hey!
Schon wieder? Warum habe ich eigentlich schon wieder Urlaub? Mein Gott, was habe ich für ein Leben, ey. Fällt mir gerade so auf. Aber geil, ich war mit meiner Frau, haben wir uns heute ein Zelt und Isomatte und so einen Krempel gekauft. Also ich habe mir mal mit einem Freund ein Zelt gekauft und der hat es halt noch und das ist halt irgendwo anders und irgendwie dieses ganze, hey, kannst du mir das Zelt schicken, Ding? Das ist so nervig.
Ist immer ganz toll, wenn man sich sowas teilt, ne?
Ja, am Anfang war das eine coole Idee und ich glaube, wir haben es sogar dreimal hinbekommen mit dem Hin- und Hergeben. Aber ist vorbei. So. Jetzt haben wir unser eigenes Zelt. Nee, richtig, das haben wir wie die Großen. Ja. Ich wollte jetzt muss ich auch noch sagen, ich wollte ja eigentlich immer ein Zelt haben, wo man aufrecht drin stehen kann. Ja, am besten mit 4 Kammern, wo eigentlich Leute drin pennen, aber dann hast du eine Speisekammer, dann hast du die Lagerkammer, und dann hast du die Möbelkammer. Und dann hast du deine Schlafkammer und in der Mitte hast du den Konferenzraum.
Und all das packst du ständig in deinen Rucksack und läufst mit all diesen Sachen weiter.
Ja, 80 Liter, muss reinpassen. Das ist doch kacke, wenn das nicht klappt. Also ich sage mal, das wäre schön, aber ich bleibe dabei, wir haben jetzt ein tolles Zelt und ich freue mich sehr, wir werden toll Kajak fahren in Mecklenburg-Vorpommern und
Mecklenburg-Vorpommern
auf der Seenplatte. Ich freue mich. Also du wirst
seid,
Pfarrer, ich werde faul.
Ihr seid zu zweit in einem Zwei-Personen-Zelt oder wie jetzt?
Ein Drei-Personen-Zelt.
Ah, das ist doch gut. Guck mal, ich bin schon mal mit drei weiteren Jungs in einem Drei-Personen-Zelt gewandert.
Boah, wie geht das? Also, wie das geht das geil. Körperlich? Das schlägt einer am Fußende oder was?
Nee, du liegst tatsächlich so nebeneinander wie die Ölsardinen und dann atmet einer dem anderen in die Nase und du kannst nicht einschlafen, weil du das Gefühl hast, wie wenn du gegen den Wind atmest, weißt du? So, und abwechselnd, die beiden, die atmen so quasi mal abwechselnd so. Du versuchst zu atmen krass, und kriegst einen Lachflash und alle wachen wieder auf und sagen, was willst du, Penner, eigentlich? Oder scheiße, warum schläft der, der schnarcht? Ich immer als erstes ein. Oder du atmest dem anderen versehentlich gegen sein Schulterblatt, weil er so kein T-Shirt anhat beim Schlafen. Toll,
es ist eine erholsame Nacht. Ich höre schon, das war ganz geil. Fantastisch.
Das war richtig gut. Schon ein bisschen her.
Also ich muss sagen, ne, also ein Dreimann-Zelt ist ja tatsächlich auch, die Idee ist ja, dass drei Schlafsäcke mit Isomatten da nebeneinander genau reinpassen. Und ich mag ja Dreimann-Zelte für zwei Personen, weil man da so viel Scheiß noch mit reinnehmen kann. Ja, du musst halt super. Alles nicht draußen liegen lassen. Das ist fantastisch. Ja, wir sollten das mal zusammen machen, Lukas.
Aber dann gerne in einem ausreichend großen Zelt.
Ja, wir machen ein Dreimann-Zelt und bauen dann in der Mitte einen Turm aus Krempel auf, sodass wir uns alle gegenseitig ankuscheln, genau. So aneinander.
Ja, wobei, das hatten wir auch schon mal. Wir haben in unserem Sommerlager ja auch so Kanutouren und dann haben wir so aus zwei dieser großen schwarzen Pfadfinderzelte, den Koten, haben wir so eine Burg gebaut, ne, mit so einem Verbindungsgang zwischen den beiden Zelten.
Okay.
Und dann haben wir in die Mitte in diesem Verbindungsgang die ganzen Paddel hingeschichtet. Ja, und dann lag auf jeder Seite von dem Verbindungsgang eine Person. Und original, am nächsten Morgen ist eine Person auf der anderen aufgewacht. Was war passiert? Was? Sie ist nachts auf den Stapel gerollt, hat sich gefragt, Mist, wo bin ich? Ist in die falsche Richtung gerollt und lag dann bei der anderen. Das war ganz witzig.
Also es hat doch gereicht zum Aufwachen und sich wegrollen, aber als dann
aber die leider Person in die falsche Richtung, ja.
draufgefallen ist auf jemand anderes, das war das dann weich genug, dann genau. Schlaf.
Ja, wer weiß, was so die Schlafmonate sind.
Ah, ja. Leute. Also ja, der Sommer kommt, ja, ist ja noch nicht da. Haben wir jetzt eigentlich noch Frühling, Lukas?
Rechnerisch nein.
Ist es Sommer? Nee, wir haben jetzt Sommer, ne? Jetzt ist warm.
Wir haben nach allen Regeln der Kunst Sommer, falls du dich erinnerst.
Ist bei euch in Hamburg eigentlich warm jetzt?
Natürlich, immer. Hamburg
aber
ist
doch
dafür
immer
berühmt.
Regen und so.
Ja, tatsächlich nicht. Ich muss ziemlich viel Blumen gießen.
Ja, bevor das hier noch weiter an Dynamik gewinnt, sollten wir unbedingt den Text lesen, denn deswegen sind wir heute hier. Und
gut, Simon, dann liest doch mal diesen Text.
Markus 10, 17 bis 21. Und als er hinausging auf dem Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm: Meister, ich habe das alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir.
Cliffhanger, meine Damen und Herren, Cliffhanger.
Haha, raffiniert das von uns jetzt ist.
Ich bin auch total gespannt, was dann passiert. Aber jetzt sind wir erstmal in Teil 1. Simon. Es startet ja mit einem Rückbezug, mal wieder, das ist ja mal was Neues, auf das, was wir letzte Woche besprochen haben.
Ja, er ging hinaus.
Ja, genau.
Achso, was wir letzte Woche besprochen haben, er ging hinein. Jetzt ist er wieder draußen.
Wo ist er denn rausgegangen?
Aus einem Haus, das nicht näher definiert ist, aber es war voller Kinder und Muttis und den 12 Aposteln.
Genau, weil die alle hinzugekommen waren und die Muttis die Kinder vorbeigebracht haben, damit Jesus sie segnet. Da haben wir uns darüber unterhalten, wer jetzt eigentlich von Gott gewollt ist. Gott will Leute, die wie Kinder auf ihn vertrauen können und er will nicht, dass Leute mit schlauen Sprüchen Leute davon ablenken, ihn zu erleben. Aber wir sollen auch nicht Kinder bleiben, sondern erwachsen werden im Glauben und mehr lernen. Und dafür unterhalten wir uns jetzt über diesen Text. Na, das ist doch mal ein Anspruch.
Wir lernen es was. Und da kommen wir also an eine Stelle. Jesus geht also hinaus. Naja, wahrscheinlich, um halt mal Kippen zu holen. Ja. muss man ja mal machen. Und dann kommt halt, wie das halt so beim Kippenholen ist, kommt einer herbei, kniet nieder und stellt ihn eine Frage. Wer kennt es nicht?
Wem passiert das nicht ständig?
Und sagt guter Meister.
Naja, es ist ja schon ein Wort hier drin, das ein bisschen bezeichnet, wie das Markus-Evangelium ist. Ja, das heißt, als er hinausging auf den Weg und man bezeichnet diesen Text hier, diese Texte von Markus 8 bis 10 in einer möglichen Aufteilung auch als Jesus ist auf dem Weg, und zwar dem Weg nach Jerusalem. Da wird es jetzt immer stärker hingehen. Davon werden wir es noch, um es mal schäbisch zu formulieren, haben in der übernächsten und überübernächsten Folge, dass das immer näher rückt. Und von daher kann man hier innerhalb vom Markus-Evangelium einerseits sagen, okay, Jesus ist halt einfach rausgegangen, aber hier kann man auch sagen, Jesus macht sich wieder auf den Weg, der seiner Bestimmung entgegengeht, und er wird schon wieder unterbrochen. Ja, jetzt rennt da irgend so ein Hanno an und kniet auch noch vor ihm nieder. Das heißt, Jesus kann nicht einfach dran vorübergehen und quatscht ihn an.
Ja, also tatsächlich auch mit einer ganz konkreten Frage. Also er sagt halt, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe?
Das ist schön für einen Brandenburger, ne? Wenn jemand einfach Meister sagt, fühlt man sich so,
ja,
zu Hause.
Meister. Ja, Meister, das sagt man tatsächlich im Brandenburg.
Meister, jetzt sag doch mal.
Meister, mach mal. Wo geht's denn hier zur nächsten Bank? Dann sind das irgendwie vier Typen mit einer Sturmmaske.
Hast du eine Kippe für mich?
Ja. Übrigens, kleine Anekdote aus meinem Leben, das ist tatsächlich mir schon mal passiert.
Ja. Mit der Sturmhaube jetzt, oder was?
Lief oder ich so abends durch die Stadt und dann fuhren irgendwie vier Typen mit einer Sturmmaske auf dem Kopf ran. Und dann so, wolltest du denn zur nächsten Bank? Ernsthaft? Da lang. Ja, das ist, ey, was für ein Rathenow, die lange Weile passiert.
Rathenow, meine Damen und Herren, Rathenow.
Ja, fantastisch. Offenbart. Ey, weißt du, was ich total spannend finde an dieser Thematik?
Nein, Simon, erzähl es mir.
Da wird tatsächlich etwas vom ewigen Leben gesprochen. Und da sitzen doch die Lukas und der Simon, also der Lukas und der Simon, die ganze Zeit da und reden davon, naja, diese ganze Jenseits-Thematik, das ist ja alles hier jüdische Firlefanz, gibt's ja nicht.
Was?
Christliche Firlefanz. Und auf einmal kommt hier einer mit ewigem Leben um die Ecke. Was ist denn da los?
Ach, du meinst, dass in der jüdischen Antike das angeblich nicht so Thema gewesen sein soll, oder was?
Naja, es gab ja die zwei Lager, die so gegeneinander stehen. Ja. Aber weißt du, was spannend ist? Der fragt es so ganz natürlich diesen Rabbi, weil er davon einfach ausgeht, dass dieser Rabbi da was zu sagen hat. Ja? Und er widerlegt es ja auch erstmal nicht. Also was soll das mit diesem ewigen Leben? Tatsächlich muss ich zugeben, verwundert mich jetzt wirklich ein bisschen.
Ja, also klar, das ewige Leben als so ein Fachbegriff ist schon sehr, wenn wir uns das angucken, schon sehr christlich geprägt. Wir haben da Vorstellungen von, die nicht zu der Zeit natürlich vorherrschen. Das ist klar, da sollten wir uns bewusst sein, wenn wir uns das angucken. Aber es ist ja nun mal so, es gibt ja einen Streit zwischen den jüdischen Gelehrten der Zeit und zwischen den verschiedenen Religionsgruppen. Die Sadduzäer, die Tempelleute, die nach dem Markus-Evangelium, da kommen wir ja noch hin, Jesus auch verurteilen in Markus 14 und ihn dann zu Pilatus weiterleiten, damit der mit ihm verfährt. Die sind zum Beispiel Sadduzäer und die sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten. Das Thema hatten wir ja schon mal hier in dem Rahmen.
Jawohl.
Da gab es ja schon mal so ein Streitgespräch mit Jesus, wo sie gesagt haben, gibt's doch gar nicht. Und aber es gab eben auch Leute, die davon ausgegangen sind, dass es sowas gibt. Und das war gerade erst im ersten Jahrhundert so richtig der Fall, dass man zu dieser Idee durchgedrungen ist. Ne? Gerade vorher noch in den Makkabäerkriegen, wir haben über die weiße Seite in der Bibel gesprochen, in denen sich die abspielen. Da kamen so die ersten apokalyptischen Gedanken so auf nach dem Motto, da muss doch noch mehr sein. Und hier ist einer von denen, die damit einfach so rechnen. So, und er, kann man jetzt mal festhalten, findet Jesus offensichtlich gut. Ja, und er spricht ihn als Meister an. Das heißt, er erwartet von ihm, dass er so eine Art Lehrer ist, dass er Rabbi ist, dass er ihm was zu sagen hat dazu.
Übrigens muss ich da mal als Seitenhieb sagen, wäre wieder ein spannendes Sonderfolgenthema. Wie kommt eigentlich der Gedanke des ewigen Lebens zustande?
Können wir ja mal wieder auf unsere unendliche Liste schreiben. Vielleicht will ja mal
irgendjemand, der das mitschreibt.
Genau.
Bitte schick uns die Liste, wir wissen es nicht.
Vielleicht ist da jemand, der mal alle Sonderfolgenthemen für uns bitte aufschreiben kann, die wir hier immer kurz so wie für Assistenten so kurz mal rausgehauen haben, dass man nicht von sortiert. Schade, dass wir jemanden haben.
Ja, ey, ohne Scheiße. Manchmal denke ich mir, ich muss mir das alles nochmal durchhören, damit wir da drauf kommen. Das wäre echt ein Schmerz.
Ja. Interessant ist natürlich auch die Art und Weise, wie er das fragt, ne? Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben kriech? So, hä? Nee, er fragt, er erbe.
Ja, diese ganze Thematik wirkt halt auf mich mega aufgeladen und total literarisch produziert. Oder packt er seine griechische Bibel aus?
Ja,
ich bin gespannt.
Na, jetzt nagel mich doch nicht gleich drauf fest hier vielleicht.
Ja, die hängt mir ja mitten im Bild jetzt. Ich sehe ja nur noch Details, nicht mehr dein Bart.
Ja, das ist natürlich traurig, das tut mir leid. Also hat jetzt mit meiner hebräischen Bibel ja nur am Rande was zu tun, weil man das auch schon im Deutschen ausmachen kann. Das mit dem Erben ist ja eine geprägte Redeweise in der Bibel. Da geht es häufig um Erbschaft. Ja, man sieht, dass das Volk Israel sozusagen das Land erbt, das Gott Abraham versprochen hat und so. Ne? Das ist immer wieder ein wichtiges Thema. Erbe hat irgendwie auch mit dem Bund zu tun, den Gott mit den Menschen macht. Da will ich jetzt nicht zu tief reingehen. Aber was man hier nochmal sagen kann, später wird das ja ganz wichtig mit diesem Ererben, ja, weil die Frage ist ja, wer kriegt eigentlich ewiges Leben? So, wem gehört das eigentlich? Wer hat dazu Zugang? Und dann gibt es einen Streit darum, ob man jetzt erst jüdisch werden muss, um richtig glauben zu können und ob man die Gebote halten muss, die Rituale, oder ob man auch einfach Heide sein kann und jetzt an Jesus Christus glaubt. Ne? Da gibt es ganz viele Diskussionen, die Paulus zum Beispiel im Römerbrief und im ersten und zweiten Korintherbrief da abfrühstückt. Und das würde ich hier mal mit reinlesen, weil das sicherlich auch in der späteren Diskussion auch immer wieder eine Rolle gespielt hat. Die Frage von diesem Erben. Wer darf eigentlich das ewige Leben sozusagen erben? Ja, wem steht es zu? Denn ein Erbe ist ja jemand, der ein Anrecht auf etwas hat, das noch nicht da ist. Und ewiges Leben ist ja etwas, wovon wir sagen würden, dass das noch irgendwie zukünftig ist. Hat sich offensichtlich hier auch der Typ, der hier Jesus unterbricht, so vorgestellt, das ewige Leben, dass es irgendwann beginnt in der Zukunft, vielleicht sozusagen nach dem biologischen Tod. Und wenn jetzt jemand stirbt, dann erbt man ja, was der hatte. Und die Vorstellung mit dem ewigen Leben ist, es changiert immer so ein bisschen zwischen Sterben und Erben. Ey, das ist eigentlich ganz gut. Wenn man das ST aus dem Sterben löscht, dann kommt Erben raus. So. Und er fragt sich jetzt halt quasi, was muss ich tun, damit ich ein Recht darauf habe, ins ewige Leben reinzukommen, wenn ich gestorben bin? Und das Spannende ist, Paulus dreht das später und sagt, ne, Jesus ist gestorben, damit wir sein ewiges Leben erben. So, und das klingt hier schon ganz leise an in dem Markus-Text.
Ja, und da, weißt du, das ist halt wieder so ein Text, wo ich halt dann so da sitze und denke, boah, der hat so viel, also der transportiert so viel mit meinen Erwartungen mit, dass ich halt große Schwierigkeiten habe, einfach nur den Inhalt zu lesen. So, weißt du, was ich meine?
Ja.
Das ist halt genau dieses Ding, wenn man sogar immer, ich habe gerade nochmal eine andere Übersetzung hier reingeschaut. Da, ihr kennt ja diesen Text alle als der reiche Jüngling, der jetzt hier gerade reingeht.
Oder ihr kennt ihn nicht, dann habt ihr den Vorteil, dass ihr diesen bescheuerten Titel euch nicht gemerkt habt.
Ja, dieser Titel ist total dämlich, weil jetzt hier gerade zum Beispiel in der Luther 2017, die wir ja nehmen, weil Lukas das so wollte, da steht halt Reichtum und Nachfolge. Und nichts über Jüngling. Und das ist tatsächlich total wichtig, weil ich halt die ganze Zeit immer, auch sowieso die ganze Zeit, dadurch, dass man diese Überschrift hat, sich ja dann vorstellen, dann kommt halt so ein 16-jähriger Bob an. Das wird ja aber hier gar nicht behauptet. Jetzt spielt jetzt gleich noch eine Rolle.
Darauf kommen wir gleich noch. So, aber dieses, ich wollte nur sagen, das Wort Erben im Zusammenhang mit ewigem Leben hat eine große Wirkungsgeschichte im Christentum. So, Paulus spricht von Erben der Verheißung. Das heißt, die Leute, die an Jesus glauben, sind auf wunderbare Weise Erben von der Verheißung, die Gott an Abraham gegeben hat, dass er sein Volk riesengroß werden lässt und das Segen auf dem Volk liegen wird. Und Paulus sagt, so, das erben auch wir, nicht nur die Leute, die zu Abraham nach der Erbfolge gehören, rein vom Volk her sozusagen, von der Weitervererbung. So als Seitennotiz einmal, das klingt hier schon ein bisschen mit an, weil man sich auch vorstellt, dass Paulus höchstwahrscheinlich vor Markus geschrieben hat, kann das alles in diesem Gedankenkontext mitschwingen.
So. Ja, aber genau das ist ja das Ding, was ich ja gerade sagte. Und dann merkt man so, es ist halt ein literarisches Werk.
Ja.
Und das ist ein Geschmäckle, ey. Mann, Autor von Markus, hättest du das nicht weglassen können.
Wieso? Ich meine, ich finde das doch großartig. Du kannst doch darüber dann diskutieren, hat das damit verfälscht, ja? Oder drückt er damit letztlich doch die Wahrheit aus? Also da musst du mal drüber diskutieren, weil klar muss doch jemand...
Ich kann dir sagen, was mich daran stört.
Was denn?
Weil mich stört halt so ein bisschen daran, man liest so die Texte und man möchte halt möglichst wissen, was Jesus gesagt hat und so. Und jetzt kommt hier so ein Text, wo man so, zumindest das Gefühl bekommt, dass der halt konstruiert ist. So, und ja. Dass der halt so nicht passiert ist.
Naja,
und
aber du musst dir ja mal halt vorstellen, Simon, immer wenn du einen Text schreibst, dann formulierst du ja auch auf eine bestimmte Weise. Und du gibst immer deine Interpretation von den Geschehnissen, die du erlebt hast, weiter. Und meistens interpretieren wir Erlebnisse ja nach einem bestimmten Sinn. Wir haben was daran entdeckt, sonst würden wir sie für langweilig halten und nicht weitererzählen. Und dann drückst du das natürlich mit Begriffen aus, die auch Verzweigung haben. Und das finde ich eigentlich gerade schön an Neuen Testament, dass es ja nicht als System geschrieben ist mit Leersätzen, die du durchrattern kannst, aber mit extrem vielen kleinen Lichtern, die aufeinander neues Licht werfen sozusagen. Ja? Und dieses Wort Erben hier ist eben, also ich würde mal sagen, ich würde Markus mal unterstellen, er ist hier treu gegenüber dem, was passiert ist, in dem Sinne, dass er das, was da passiert ist, ungefähr wiedergibt. Aber dadurch, dass er dieses Wort verwendet, hebt er etwas hervor, einen tiefen Sinn, der weit über das hinausgeht, was in dieser einen historischen Situation passiert ist. Und das ist aber keine Verfälschung, sondern er macht damit etwas sichtbar, das im Kleinen, im Verborgenen, in der historischen Tatsache schon passiert. So würde ich das verstehen. Und dann würde ich sagen, ist doch geil, dass er das quasi groß macht, dass er mit diesem Wort, mit dieser Wortwahl etwas hervorhebt, was sonst vielleicht untergegangen wäre.
Ja, da bin ich halt ein Purist, Mann. Ist so.
Okay.
Also da, ja, aber kann ich, ja, dann lebe ich damit. Passt schon.
Vielleicht hat der Typ auch das tatsächlich so gesagt, wer weiß. Aber wahrscheinlich hat er eh nicht Griechisch gesprochen, von daher müssten wir uns eh überlegen, was er wohl gesagt hat auf Aramäisch. Ja. So, Jesus aber spricht zu ihm, was nennst du mich gut?
Offenbart. Voll geil. Gut, da steckt jetzt nicht so viel in der Frage drin, die ist ja rhetorisch.
Naja, aber warum
okay, fragt er das denn? Weil er, jetzt geht er ja gleich zum nächsten Punkt über. Ich meine, man kann natürlich sagen, aber Jesus ist doch gut, ist doch klar, wenn jemand fragt, wer ist der liebste Mensch auf der Welt und im Kindergottesdienst schreien alle Jesus, dann, ich meine, macht jetzt Jesus so ein bisschen das Ding auf, dass er auch wieder auf Gott verweist. Was insofern eine coole Sache ist, weil halt, also in der Bibel deutet halt Jesus immer wieder an, dass er halt nicht gleichzusetzen mit Gott ist. Er sagt halt irgendwie immer, er kennt den Willen Gottes, deswegen kann er halt ausführen so, die Mächte und die Dinge tun, weil halt Gott das will so und er ist halt total connected, weil er halt der Sohn Gottes ist. Aber so dieses Gutsein, das obliegt auch ihm nicht, weil er immer noch ein Mensch ist. Und das ist sehr spannend, weil ich kann mir gut vorstellen, viertes Jahrhundert, wo die sich da die Köpfe eingeschlagen haben, ob Jesus Gott war. Da wurden solche Stellen diskutiert. Na, guck mal, da hat er doch aber gesagt. Naja, hat der Markus geschrieben. Aber ja, geschichtshistorisch, schließt er schon wieder Fehler. Historisch betrachtet ist das ja nicht korrekt. Und ich glaube, das ist total krass, weil genau diese Aussagen machen halt sehr viele Kontroversen oft.
Ja, naja, aber für man mich kann ist natürlich darüber klar, diskutieren, ob
Jesus ist ein Mensch an der Stelle.
Ja. Safe. Genau, wobei, das ist ja eine ganz komplizierte Debatte, ja. Aber was man festhalten muss, wenn man Gott als Vater, Sohn und Heiligen Geist sehen will, dann ist es gleichzeitig Einheit, ja, weil sich Gott so präsentiert, und gleichzeitig natürlich Unterschiedenheit, weil sonst könntest du ja nicht von Sohn, Vater und Heiligen Geist sprechen. Und kannst zumindest sagen, Jesus unterscheidet sich hier deutlich von Gott. Das muss nicht heißen, dass der mit Gott nichts zu tun hat oder sowas oder eine ganz andere Größe ist. Musst du auch nicht jetzt irgendwie in die islamische Interpretation eintreten und sagen, naja, das sind ja doch drei Götter oder sowas. Ne? Das ist halt ein Unterschied zwischen Unterschiedenheit und vollkommener Getrenntheit. Aber lass uns nicht in diese dogmatischen Debatten zu sehr einsteigen. Ich finde es ja erstmal ganz schön assi mal wieder von Jesus. Ja? Da kommt jetzt einer hin und findet ihn geil, sagt, guter Meister, er traut sich, was zu sagen, ja? Er hält ihn auf, kniet sich hin, Jesus auf dem Weg, Kippen zu holen und schon wieder Autogrammstunde oder was. So, und dann hat er eine richtig gute Frage, ja? Was soll ich tun? Was kann ich tun, damit ich das ewige Leben bekommen kann? Und dann sagt Jesus, was bist du für ein Pisser? Wie nennst du mich eigentlich? Ist doch niemand gut außer Gott. So, also was für ein spitzfindiger Arsch ist das eigentlich?
Stimmt, das ist ein bisschen so ein räudiger Klugscheißer, der mir komplett auf den Sack geht.
Ja.
Ja, du hast recht, da habe ich voll überlesen. Danke für diese Aufklärung.
Okay, aber man kann es auch nochmal anders lesen an der Stelle. Jesus spricht sehr abstrakt von Gott. Ja? Niemand ist gut als der eine Gott. Oder wie Luther 84 noch übersetzt hätte, als Gott allein. Das ist eine sehr abstrakte Gottesvorstellung und sehr weit weg. Und jetzt geht's auch so weiter. Du kennst die Gebote. Ja, also Jesus spricht den Typen, der offensichtlich Jude ist oder zumindest Proselyt, das sind ja die griechischen Heiden, die so ein bisschen an den Synagogen rumhängen und auch glauben wollen und aber halt ne nicht den Religionsübertritt machen können, weil das nicht erlaubt ist. Mhm. So, also mindestens Proselyt ist er, vielleicht sogar oder ziemlich wahrscheinlich sogar selber Jude, und er kennt die Gebote, er ist damit aufgewachsen. Ist ja jetzt für uns Christen vielleicht ein bisschen fern, ja, weil wir haben immer Jesus und wir haben immer unsere direkte Gottesbeziehung, können mit ihm über alles reden und so. Und schlafen manchmal beim Beten sogar ein. So, aber für den ist ganz klar, oder für Jesus und ihn ist ganz klar, erstmal, Gottes Beziehung läuft über Gebote. Gott hat Tora gegeben, Gott hat das Gesetz gegeben, Gott hat gesagt, wie das Leben zu führen ist. Okay, wenn du das ewige Leben ererben willst, du kennst doch die Gebote.
Und das ist ziemlich geil, pass auf, diese Gebote, das ist ja etwas, wo er quasi da reingeht und es ist nicht ganz so der Dekalog, man redet ja im Dekalog immer von den 10 Geboten, das sind hier 7, die er aufzählt. Welche lässt er denn gerade raus?
Ja, das den ist ja
Sabbat,
das
der ist nicht drin, der Sabbat ist nicht drin, es ist nicht drin, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und der dritte, wer war nochmal der dritte? sag mal.
Also, man teilt du kannst es ja mal schnell googeln, Simon. Aber es gibt 2 Tafeln des Dekalogs, so hat man es traditionell immer behandelt. Und das eine sind die 3 Hauptgebote, ja. Und das erste ist natürlich, ich bin dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und diese 3 Gebote auf der sogenannten linken Tafel, das sind die Gebote, die das Verhältnis von Gott und Israel miteinander regeln. Und die Gebote auf der sogenannten zweiten Tafel, das sind diese Gebote hier, die das Zusammenleben unter den Israeliten regeln. Ja, also ganz gesellschaftliche Dinge wie nicht töten, nicht ehebrechen, nicht lügen und so weiter und so fort. Ist doch spannend, ja. Jesus zieht bei der Frage, wie soll man sich verhalten, du grinst, weil ich die jetzt nicht alle genannt habe, oder was?
Nee, ich find's ganz geil. Du bist halt übermorgen im Examen. Du darfst das jetzt alles so machen. Passt schon. Erzähl weiter. Was? Ist geil. Ich wäre jetzt einfach nicht drauf gekommen auf den ganzen Krempel.
Echt? Das ist krass. Nichts okay. Da. Das ist halt Sorry. Eine klassische Unterscheidung, die Luther im Sermon von den guten Werken zum Beispiel auch nochmal wiedergibt. Sehr geile Predigt. Muss man sich auf jeden Fall reinziehen, diese Auslegung.
Ja.
Ist sehr heilsam. Indem man mal klar macht, was heißt es eigentlich, einen Gott haben und so. Also, wie auch immer dem sei, diese 3 Gebote, also, ne, dass Gott Gott ist und man niemanden anderen neben ihm haben soll, dass man den Namen Gottes nicht unnütz gebrauchen soll oder missbrauchen soll, da kann man jetzt drüber diskutieren, was es heißt. Und das dritte, wie du sagtest, den Feiertag zu heiligen oder den Schabbat zu halten, diese 3 Gebote kommen hier jetzt nicht vor. Ist doch mal spannend, Jesus spricht abstrakt von Gott und bringt dann die Gebote. Das heißt, er bewegt sich auf einer ganz rein klassischen Weise des jüdischen Glaubens. Nicht in dem Sinne, wie das jetzt christlich polemisch gerne dann verstanden wird, nach dem Motto, du musst dir immer alle Gebote einhalten, damit Gott dich lieb hat und so. Das ist vielleicht auch eine falsche Lesart oder schiefe Lesart. Aber die Tora ist nach diesem Verständnis total super, weil du musst nichts machen, außer diese Gebote halten. Und du hast eine Sicherheit, dass Gott da ist und dein Leben segnet. Und du weißt, dass Gott sich daran freut. So, jetzt lässt er aber diese 3 ersten weg. Was heißt das?
Boah, das ist jetzt eine Fangfrage. Ich habe gerade einen völlig anderen Gedanken entwickelt.
Okay, dann bringen wir deinen völlig anderen Gedanken.
Ich bin jetzt voll auf den kleben geblieben.
Ich meine, Monty Python's Flying Circus, ja? Now for something completely different.
Offenbart. Was ich halt ziemlich geil finde, ist echt, wenn man so die Gebote so drüber schaut und beziehungsweise wenn man sich kurz über die 10 Gebote Gedanken macht, dann sagt jeder allgemein so, ey, kannst du alles eh nicht halten. Und Jesus spricht ja hier von diesen zwischenmenschlichen Geboten. Ey, wenn man da kurz reingeht, man drüber liest, die sind easy zu halten, alle. Bis auf vielleicht das letzte, ja. Das kann ich verstehen, dass das für viele Menschen nicht einfach ist. Da gibt es ja auch Biografien. Aber es ist halt so krass, nochmal einfach hier an dieser Stelle festzustellen, dass es nicht so schwer ist, ein gottgerechtes Leben zu führen. Und ich könnte sogar so weit gehen zu sagen, ganz viele Menschen, die Gott nicht kennen und ein natürliches, gesundes Verhältnis zum Leben und sich selbst haben, die können halt Gottes Gebote halten. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass eine Beziehung zu Gott unter diesen Umständen einfach total möglich ist, ohne dass du besonders heilig bist. Und da wird nämlich, weil es irgendwie schon wieder offensichtlich, dieses ganze Thema, was ich auch immer wieder sage, die Nachfolge an Christus, hängt sich halt nicht daran auf, dass du irgendwie besonders crazy Sachen machst, sondern dass du einfach nur ein bisschen normal und nicht komplett bescheuert bist. Und warum sagt er denn sowas Furchtbares? Ich glaube, das Ding ist, dass man bestimmte Dinge einfach sehr schnell verlernt. Und mir fällt immer wieder auf, zum Beispiel, ich hatte eine ganz lange Phase in meinem Leben, wo ich es einfach nicht konnte, nicht zu lügen, so. Mhm. Das war einfach ganz regulär, ganz viel gelogen in meinem Leben. Und ich habe mir das irgendwann abgewöhnt, aber die Frage ist so ein bisschen, die ich mir immer wieder dazu stelle, warum mache ich das heute nicht mehr und warum ist mir das einfach auch nicht mehr wichtig? Ich würde unter Umständen auch sagen, weil ich mich nicht profilieren muss, weil ich halt grundsätzlich weiß, wer ich bin,
ja,
und weil ich nicht mehr behaupten muss, dass irgendwas funktioniert. So, und wenn ich jetzt scheitere, dann ist es voll okay, weil ich einfach gut und sicher darin stehe. So. Und ich glaube, da muss man sich immer wieder klar machen, wenn Jesus hier kommt und sagt zu dem, hey, wenn du das leben willst, dann musst du nur die paar Kleinigkeiten tun. Ey, voll geil. Wie beruhigend kann das denn eigentlich sein?
Okay, also es klingt ja sehr spannend, was du sagst. Ich zitiere nochmal Jesus. Ja, wir hatten es vor 3 oder 4 Folgen, Markus 9. Wenn dich aber deine Hand verführt, so hau sie ab. Ja, wenn dich dein Fuß verführt, so hau ihn ab. Ja, es ist besser für dich, dass die Sachen weggeschmissen werden, als dass du ewig in der Hölle brätst. Also, wenn man diesen Jesus im Ohr hat und jetzt liest, wie er hier sagt, na, du kennst doch die Gebote, dann klingt das hier schon so ein bisschen, naja, also ich meine, Jesus ist nicht gerade auf die netteste Weise mit ihm ins Gespräch gegangen gerade, ja, und jetzt fordert er ihn nochmal so heraus, na, du kennst doch diese Gebote, du sollst nicht töten und so.
Ja, es könnte natürlich auch so ein bisschen wie bei The Boondock Saints sein, wo die Jungs, kennt ihr Boondock Saints, der Film? Der blutige Pfad Gottes heißt im Deutschen, wo sie am Ende im Gerichtssaal sind und diesen Mafiosi über den Haufen schießen und da wirklich zornig die Gebote Gottes zitieren. Das könnte natürlich auch sein, dass Jesus da so vor den Jüngling steht, mit dem Finger auf ihn zeigt, statt mit der Beretta.
So, also weißt du, stell dir vor, der Typ kniet jetzt vor Jesus. Jesus hat ihn erstmal so ein bisschen freundlich zusammengefaltet. Das nennst du mich eigentlich gut. Der ist vielleicht ein bisschen verwirrt und denkt sich so, okay, gut, Gebote. Okay, damit kenne ich mich aus. Super. Darauf kann ich antworten. So, und jetzt könnte man deswegen annehmen, dass er vielleicht jung ist, weil er so locker und ohne groß da Skrupel zu haben sagt, ja, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf, weißt du? Und denkst du, Alter, bei Jesus ist schon, wenn du dir, ne, wenn du jetzt, kannst die Bergpredigt mit reinbeziehen, Matthäus 5-7 oder eben halt diesen Text von Markus 9. Alter, bei Jesus kann eine ganze Menge ganz schön krass gegen die Gebote verstoßen, ne? Ja, Ehebruch kann bei Jesus sein, dass du halt irgendwie eine Frau zu lange angestarrt hast, ja? Und er sagt
jetzt, du hast doch noch beide Augen, Junge, wie kann das denn sein?
Und er sagt halt so, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und du musst noch dazu nehmen, er geht davon aus, dass es besonders gut ist, wenn man nie dagegen verstößt, ja? Von der Jugend auf. Schlecht wäre es quasi gewesen, wenn er am Anfang mal gesündigt hätte und jetzt erst richtig leben würde. Er geht davon aus, dass er nie dagegen verstoßen hat. Er hat alles gehalten. Total locker.
Also, ja, okay. Ich möchte behaupten, wahrscheinlich ist es nicht so. Ich könnte mir vorstellen, wie Jesus das so hört und wie er dann so sich so leicht nach vorne beugt und mit seinen Daumen und Zeigefinger an sein Nasenbein fest, die Augen ganz fest zusammenkneift und kurz in sich geht. Was er als nächstes macht, ja, schreichen an. Ja, Blitze, Feuer, irgendwas. Das kann ich mir vorstellen. Aber da kommt meine dümmliche Gutgläubigkeit durch. Ja, jetzt hört ihr es alle. Ey, wenn einer was sagt, dann vertraue ich Menschen erstmal, bis sie mir das Gegenteil beweisen. Wenn der sagt, habe ich, dann denke ich mir, okay. Also vielleicht bin ich da auch wirklich dumm. Leute, das kann sein. Aber ich traue diesem Jüngling oder diesem Mann, dass er das
jung
wirklich
ist,
ernst
macht. Guck mal, jung ist er offensichtlich nicht mehr, weil er es von seiner Jugend auf gehalten hat. Also, ich meine, es kann natürlich sein, dass er ein 16-jähriger Typ ist und sagt, oh, das habe ich seit meiner Jugend gehalten, kein Problem oder so. Das könnte auch so ein altkluges Ding sein. Also,
Ehebruch seit 16 Jahren, passt.
Das könnte auch sein. Also was man festhalten kann an der Stelle ist doch, eventuell nimmt er die Sachen auf die leichte Schulter. Auf jeden Fall hat Jesus ihn noch nicht auf die 3 Hauptgebote angesprochen, die das Verhältnis zwischen Gott und Mensch regeln. Ne? Die sind hier alle draußen. So, und vielleicht hört Jesus auch so ein bisschen so dieses, lieb mich, ich bin noch ein geiler Typ, oder? So, und guckt ihn deswegen an. Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Also, ne? Eventuell guckt Jesus auch die ganze Zeit in eine andere Richtung, weil er jetzt gerade schon wieder unterbrochen ist und sich auf deine Uhr guckt und denkt so, wie soll ich denn noch Zigaretten bekommen, bevor ich in Jerusalem ankomme, wenn ständig jemand vor meine Füße fällt und irgendwas will und mir so leichte Fragen für den Gehweg irgendwie noch stellt? Oder Oder er guckt ihn jetzt halt ganz bewusst an und schaut ihm in die Augen und durch die Augen in seine Seele hinein und gewinnt ihn lieb. Also das finde ich immer so schön, diese Stellen, wenn es heißt, also Jesus jammerte die Menge, weil sie nichts zu essen hatten. Oder er schaute ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm. So, ne, Jesus lässt sich in diesem Moment, auf, ne, der alle Menschen im Blick haben könnte, lässt sich in diesem Moment auf einen kleinen einzelnen Menschen ein, liebevoll, obwohl er eine ziemlich große Klappe hat, und sagt, eines fehlt dir. Ist doch geil, er könnte ihm auch sagen, stimmt gar nicht. Oder du Versager oder du Lügner oder Alter, weißt du ganz ehrlich, wenn du ernst gemacht hättest damit, hättest du keine Hände mehr oder so. Und stattdessen,
ja, go for it,
okay,
ja.
Eines, okay, ich gebe dir den Punkt, der, du hast das alles gehalten, ist klar, aber eines fehlt dir. Das
finde ich so geil. Was sich da auftut, ist ein Problem.
Oh.
Da wir ja nicht weitergelesen haben und nicht wissen, was als nächstes passiert, bleiben wir nur beim Text.
Ja, richtig.
Bleiben wir nur beim Text, ergibt sich was ganz Spannendes. Ey, wenn du dein Leben lang als Christ aufgewachsen bist oder als ganz gläubiger Jude, Pharisäer oder sonst was und da die Gebote hältst und wahrscheinlich dich auch irrst, wenn du glaubst, dass du sie gehalten hast, dann fehlt dir offensichtlich etwas. Jesus sagt, diese Vollkommenheit entsteht halt nicht dadurch, weil du crazy abgehst.
Weil du dich immer richtig verhältst, meinst dadurch. Du, oder?
Ja, das ganze Thema des Verhaltens ist nicht die Lösung. Es ist ein Weg, es ist etwas, was dich heranbringt, es ist quasi der Näherungswert, aber es ist am Ende nicht der Punkt, worum es geht. Es ist nicht der finale Punkt. Und da sehe ich immer wieder Menschen, die einfach schon immer im Glauben stecken, dass sie so krasses Problem haben, sich der Sache zu nähern, endgültig. Also quasi den Näherungswert zu überwinden und tatsächlich auf die Linie zu treten, diesen Wunsch, der da auch einfach hintersteht, dieses ewige Leben zu haben, sehr erfüllt wird. Und das heißt nicht, dass ich jetzt da draußen allen sage, hey, ihr werdet alle das ewige Leben nicht haben, die ihr schon immer Christen wart. Das wäre etwas bitter. Nee, das will ich nicht sagen. Aber da sehe ich so einen Wunsch, so eine Sehnsucht in einem Menschen, der sich immer auf Gott ausgerichtet hat und immer unsicher ist, ob das reicht. Und da erinnere ich mich so ein bisschen an die Tagebuchlesungen von Mutter Teresa, die ja genau das hatte. Ey, die wurde ja krass gefeiert. Ich behaupte, es ist eine sehr kontroverse Persönlichkeit, aber da können wir auch gerne in einer Sonderfolge mal drüber sprechen.
Notiert.
Aber notiert. Irgendjemand notiert das. Der Punkt ist, dass sie, Mutter Teresa, sich nie sicher war, ob Gott sie liebt. Ey, und jeder da draußen, oder die meisten da draußen, die jetzt erstmal Mutter Therese einfach nur als die nette Nonne da die Leprakranke behandelt, betrachtet, wird ja sagen, na klar liebt Jesus dich. Ist ja klar. Ja, bist ja auch eine Nonne. Und nett. Aber der Punkt ist, das ist halt etwas, wo auch da ich garantiere, dass Jesus da natürlich sagt, hey, alles geil, ja, aber eines fehlt dir. Denn es geht nicht darum, sich die ganze Zeit krampfhaft darauf auszurichten, alles richtig zu machen. Es geht auch nicht darum, Bullshit zu treiben und dann zu sagen, Jesus liebt mich, ist ja klar. Aber es geht halt um etwas anderes. Es geht um eine Herzenshaltung, die dir immer wieder sagt, dass es gut ist, dass du gut bist. Und das ist etwas, das kannst du nicht produzieren, das kannst du nicht machen. Und ich will was ganz Positives über diese Gebote sagen. Und auch zum Beispiel den Sabbat. Es ist etwas, was du tun kannst. Du kannst halt den Sabbat halten, scheißegal wie deine Beziehung zu Gott ist. Habe ich jetzt auch letztens erst von einem Kollegen nochmal intensiv gelernt. So. Wenn deine Beziehung zu Gott kacke ist, halt den Sabbat. Ja? Ist doch völlig egal. Halt den Sabbat. Es passiert etwas. Es ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich jetzt auch gerade mache, wenn ich konsequent diesen Sabbat halte. Und hey, wenn deine Beziehung zu Gott schlecht ist, weil du irgendwie ein Gefühl hast, ein schlechtes, ja, dann hör mal auf, Leute umzubringen. Das ist ja echt jetzt, weil das erste Gebot mir gerade in den Kopf gefallen ist. Aber du könntest ja
das ist jetzt
Vater
grade,
und Mutter ehren.
Das ist die
der Klassiker
Version,
in Deutschland. Oder was? Der Klassiker in Deutschland, Vater und Mutter ehren. Mal ehrlich, das machen lange nicht alle da draußen. Und ehrlich gesagt, es ist auch etwas, was mir immer wieder schwerfällt, weil halt man hat halt so eine Geschichte mit Vater und Mutter. Und manchmal denkt man sich so, boah ey, warum hast du so einen Scheiß gemacht? Aber das ist halt genau der Punkt. Dinge, die dir nicht leicht fallen, du kannst sie halt trotzdem einfach machen. Und manchmal kommt dein Herz daher. Und ich behaupte, dass ich Christen damit überhaupt nichts Neues sage, dass sie das schon in irgendeiner Predigt immer gehört haben, dass wenn du mit dem Kopf vorangehst, dein Herz dir auch folgen kann. Besonders dann, wenn du möchtest, dass es folgt. Und das ist so geil, dass Jesus das hier thematisiert. So, ey, es ist ja toll, dass du das alles hältst, das ist cool und nice, aber dir fehlt halt noch was. Du kannst nicht vollkommen werden durch Werkgerechtigkeit. Dein Herz muss halt folgen. Und das ist etwas, das nur passiert, wenn du, ja, dein Herz einfach auch lässt.
Was genau dem jetzt fehlt, ist ja noch eine andere Frage, auf die wir nächstes Mal eingehen. Ich find's einfach erstmal witzig, dass Jesus da alles aufmacht, die ganze Ethik, die ganze Frage des menschlichen Zusammenlebens und sagt, na gut, wenn du sagst, dass du das alles hältst, glaube ich dir mal, aber das ist auch noch nicht alles. Also erstmal, Jesus macht halt klar, Ethik, gutes Verhandeln ist nicht alles, auf das es ankommt. Gerade bei der Frage, und darum geht es ja hier immer noch, um das ewige Leben. Und jetzt werden wahrscheinlich einige schlucken und denken so, was fehlt denn noch? Ja, ich kann mir vorstellen, wie die Jünger außen rumstehen und denken so, Alter, wenn der ernsthaft alle Gebote hält und der Meister das auch noch durchgehen lässt und dann sagt der Meister, es reicht noch nicht. Scheiße, wie stehen wir eigentlich da? Wir Typen, die immer rumnüllen, dass nichts zu essen gibt, ja, die hier die Leute abweisen und sagen, hier geht eure Kinder woanders segnen, was wollt ihr von uns? Die stehen jetzt da und denken so, oh, okay, wir haben gerade ein paar Mütter nicht geehrt und jetzt reicht es nicht. So, ich glaube, das ist so ein Schockmoment. Naja, und jetzt kann man natürlich darüber spekulieren, was könnte Jesus als nächstes sagen? Es gibt ja mal diese Übung, ne? Für die Grundschule, schreibt die Geschichte zu Ende. Jesus könnte sagen, eines fehlt dir. Lies mal die ersten drei Gebote. Das könnte er zum Beispiel sagen. Wäre so ungefähr auf der coolen Linie von niemand ist gut außer Gott, ja? Get your facts straight. Oder er könnte sagen, eins fehlt dir, mach's mit Liebe. Oder er könnte sagen, eins fehlt dir, gesteh dir mal ein, dass du es eigentlich gar nicht bringst. All das sagt er nicht. Das Interessante wird ja sein, dass Jesus was sehr Konkretes sagt. Ja, das wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Die Frage, warum sagt er eigentlich nicht was Abstraktes, sondern was Konkretes?
Es fühlt sich an wie so ein Cliffhanger.
Oh! Na, dann, wenn wir das nicht wollten. Leute, da können wir nichts machen. Da müssen wir jetzt ganz schnell sagen, das hier ist
das Ende.
Also vielleicht könnt ihr euch ja mal reindenken, falls ihr die Geschichte nicht kennt, schreibt uns bitte, wie sie ausgehen soll, eurer Meinung nach. Und wenn ihr sie kennt, dann vergesst doch einfach, was ihr kennt und schreibt uns auch. Danke für eure Kommentare zur letzten Folge. Es gab ein paar Leute, die sich gemeldet haben bei uns über unsere Seite, aber vor allem auch über Twitter und unsere persönlichen Kanäle. Voll cool, dass ihr dabei seid und wir bitten euch einfach, bleibt dran, helft uns zu checken, was wir nicht gecheckt haben und von euch zu lernen, weil eine der wichtigen Sachen für uns auch Beispiele sind, Geschichten, wo diese Bibeltexte mal konkret werden im Leben oder auch Anliegen, für die wir beten können. Erzählt uns davon.
Nach wie vor ist es tatsächlich uns immer ein bisschen ein Anliegen, euch zu sagen, es ist eine Community-Arbeit. Zwar sitzen wir beide hier mit einem Mikrofon in der Hand oder vor uns aufgebaut.
Und der Jones zu Hause an seinem Rechner und am Schneiden.
Genau, also ganz viel Technik und mehrere Typen in verschiedenen Räumen, verschiedener Orte. Aber ihr da draußen, auf euch fußt es ja. Wir machen das ja für euch und deswegen macht es mit uns zusammen, das ist cool. Wir freuen uns über alles, was ihr tut. Das ist schön. Ich muss sagen, Lukas, ich mag das hier. Das ist toll.
Ja, du hörst den Podcast regelmäßig. Du bist immer dabei, wenn Offenbart erscheint. Aber eines fehlt dir. Geh hin und erzähl allen deinen Freunden von diesem Podcast.
Ja.
So wirst du große Liebe.
Trag die Wertigkeit in die Welt hinaus.
Genau. Du wirst es zurückbekommen in großer Liebe. Von uns und von allen, die da wertig sind oder es werden.
Dann bleibt uns eigentlich nur noch an dieser Stelle zu sagen,
bleib bärtig.